SRF 2 Kultur.
Jetzt mit unserer Lesung im 2. Heute noch einmal mit Texten der Schweizer Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach. Schwarzenbach, die im November vor 70 Jahren verstorben ist, hat in ihrem kurzen Leben nicht nur Romane und Erzählungen veröffentlicht, sie war vor allem in einem Genre aktiv, dem bis heute zu wenig Beachtung geschenkt wird, in der Reiseliteratur. Annemarie Schwarzenbach nannte sich selber eine unheilbar Reisende. Und so war sie denn auch jedes Jahr viele Monate unterwegs. Sie bereiste intensiv und oft auch auf eigene Faust zum Teil sehr abgeschiedene Weltgegenden. Dabei entstanden zahllose Reisereportagen, die in verschiedenen Schweizer Zeitungen publiziert wurden. Eine der waghalsigsten Reisen führte Schwarzenbach 1939 nach Afghanistan. Zusammen mit der Genfer Ethnologin Ella Meyer fuhr sie von der Schweiz aus bis nach Kabul, und zwar im eigenen Auto. Was sie dort erlebte und festhielt, hören Sie jetzt im ersten Teil der Lesung im 2. Dann folgt noch der Bericht von der letzten Reise, die Annemarie Schwarzenbach unternahm. Im Juni 1942, im Jahr ihres plötzlichen Todes, reiste sie ins Herz Afrikas, in den Kongo. Annemarie Schwarzenbach, Liebeserklärung einer Reisenden. Es liest Bibiana Beglau.
Die Steppe. Es ist lange her, 2 Monate oder 2,5, und gehört schon wieder der Vergangenheit an. Und doch war es im gleichen Sommer, dessen Ende ich jetzt in Kabul erlebe, der Hauptstadt Afghanistans, und im Verlauf der gleichen Reise, die mich über viele Grenzen, Hauptstädte und Stationen aller Art bis hierher geführt hat. Die Graubündner Polizeinummer und das kleine Schweizer Kreuz an meinem Fort beweisen mir nötigenfalls, dass ich alles programmgemäß und so vollzog, wie ich es in meinen Tagebuchnotizen verzeichnet finde. Und es ist manchmal nötig. Vielleicht ist mein Sinn für die Realität nicht sehr stark entwickelt, vielleicht fehlt es mir an sicherem und beruhigendem Instinkt für die handgreiflichen Gegebenheiten unseres Erdendaseins. Ich kann Erinnerungen nicht immer von Träumen unterscheiden, und oft verwechsel ich Träume, die in Farben, Gerüchen, plötzlichen Assoziationen wieder lebendig werden, mit der unheimlich heimlichen Gewissheit eines Vorlebens, von dem mich Zeit und Raum nicht anders und besser trennen als ein leichter Schlaf in der Frühstunde. Unser Leben gleicht der Reise. Und so scheint mir die Reise weniger ein Abenteuer und Ausflug in ungewöhnliche Bereiche zu sein, als vielmehr ein konzentriertes Abbild unserer Existenz. Ansässig in einer Stadt, Bürger eines Landes, einem Stand oder Gesellschaftskreis verpflichtet, einer Familie und Sippe zugehörig und verwachsen mit den Pflichten eines Berufs, den Gewohnheiten eines aus allen diesen Gegebenheiten gewobenen täglichen Lebens, fühlen wir uns oft allzu sicher, glauben unser Haus für alle Zukunft gebaut, sind leicht verführt, an eine Beständigkeit zu glauben, die dem einen das Altern zum Problem macht, dem anderen jede Veränderung äußerer Umstände als Katastrophe erscheinen lässt. Wir vergessen, dass es sich um einen Ablauf handelt, dass die Erde in ständiger Bewegung ist und dass wir von Flut und Ebbe, Erdbeben und Ereignissen weit ab von unserem sicht- und greifbaren Umkreis mit betroffen werden, Bettler, Könige, Figuren des gleichen großen Spiels. Wir vergessen es, vorgeblich um unseres Seelenfriedens willen, der denn auch auf rieselnden Sand gebaut ist. Wir vergessen es, um uns nicht fürchten zu müssen. Und die Furcht macht uns hartnäckig. Wir nennen Wirklichkeit nur, was wir mit Händen greifen können und was uns direkt betrifft, und leugnen die Gewalt des Feuers, wenn es schon brennt im Nachbarhaus, aber nicht bei uns. Krieg? In anderen Ländern? 12 Stunden, 12 Wochen, nur von unseren Grenzen entfernt? Gott behüte das Grauen, das uns manchmal ankommt. Man verspürt es auch beim Lesen von Geschichtsbüchern, Zeit oder Raum. Es bleibt sich gleich, was immer uns davon trennen mag. Die Reise aber lüftet ein wenig den Schleier über dem Geheimnis des Raums. Und eine Stadt, magisch, unwirklichen Namens, Samarkand, die Goldene, Astrachan oder Esfahan, Stadt des Rosenöls, wird wirklich im Augenblick, da wir sie betreten und mit unserem lebendigen Atem berühren. Das Pflaster von Damaskus hallt unter unserem Schritt, die Hügel von Es-Serum leuchten im Abendschein, die Minaretts von Herat tauchen auf am Ende der Ebene. Aber eine Choleraseuche hält uns in Iran fest, und was eben noch eine flüchtige Vision war, eine Atempause, wird zu einer Episode, einem Abschnitt gelebten Daseins. In Kabul schließen wir Freundschaften, richten uns häuslich ein, kennen den Russen, der europäisches Brot bäckt, und dem Ghulam Haidar, der Füllfedern, Luftpostbriefkuverts und Veramont zu verkaufen hat. Schon haben wir unsere täglichen Gewohnheiten, finden den Heimweg im Dunkeln, und es hängt schließlich nur von einem Zufall ab, ob wir nicht den Rest unseres Lebens hier verbringen. Hier? Oder anderswo, am Rand des Kaspischen Meeres beispielsweise, wo das Klima höllisch ist und der Kaviar spottbillig, das Malariafieber gratis. Haben wir früher einmal Sitten und Gebräuche fremder Völker studiert? Gut und recht. Aber wir lernten nicht, wie der Afghane seinen Turban windet, und wussten nicht, wie der tägliche Palav schmeckt in einem Land, wo man täglich Reis und Schaffleisch zu essen bekommt und Tee zu trinken und nie einen Tropfen Alkohol. Auf der Reise wechselt das Antlitz der Wirklichkeit mit den Bergen, den Flüssen, mit der Bauweise der Häuser, der Anlage der Gärten, mit der Sprache, der Hautfarbe. Und die Wirklichkeit von gestern brennt noch im Abschiedsschmerz, die von vorgestern ist eine abgeschlossene, nie wiederkehrende Episode. Was vor einem Monat war, ist Traum und Vorleben. Und endlich begreift man, dass der Ablauf eines Lebens nicht mehr enthält als eine beschränkte Anzahl solcher Episoden, dass es von 1001 Zufall abhängt, ob und wo schließlich wir unser Haus bauen dürfen. Der Friede unserer armen Seelen aber ist ein köstlich Gut der Freiheit, dem man nicht nachjagen, um den man nicht falschen soll, noch verhandeln mit den Diktatoren, die unsere Häuser in Brand stecken, unsere Felder zerstampfen. Fürchterliche Ungewissheit? Fürchterlich nur so lange, als wir ihr nicht ins Auge zu blicken vermögen. Die Reise aber, die vielen als ein leichter Traum, als ein verlockendes Spiel, als die Befreiung vom Alltag, als Freiheit schlechthin erscheinen mag, ist in Wirklichkeit gnadenlos, eine Schule, dazu geeignet, uns an den unvermeidlichen Ablauf zu gewöhnen, an Begegnungen und Verlieren, hart auf hart. Die Reise nach Kabul, die sich auf der Landkarte einzeichnen lässt, wenn auch nur in großen Zügen und in Kilometerzahlen berechnen, wenn auch nur ungefähr, ist in meiner Erinnerung schon ein fein gewobener Teppich. Gewoben, Stunde um Stunde aus lebendigem Atem, Schweiß und Blut und unwiederbringlich verloren. Denn die Zeit trägt 7-Meilen-Stiefel, seitdem ein Ereignis weit ab von meinem Weg, der Krieg, eingegriffen und mich und wohl die meisten meiner Mitmenschen überfallen hat wie Blinde und Taube. 2 Monate ist es her, oder 2,5. Der gleiche Sommer, Ende Juli. Und ich hatte das iranische Hochplateau verlassen und war über den Firuzku-Pass hinuntergefahren in die dichten Urwälder, die feuchten Dschungel, die überschwemmten von Moskitoschwärmen bedeckten Reisfelder Mossandarans, bis zur blassblauen, von trauernden Dünen gesäumten Küste der Kaspisee. Fruchtbares, melancholisches, aus Frühleben, Träumen und den Erinnerungen letzter Jahre vertrautes Land, wo der Schah Baumwollspinnereien, Mustergüter, Tabaktrocknereien errichten ließ. Die in dämmernder Armut vom Ertrag ihrer Reisfelder lebenden Bauern wurden zu Fabrikarbeiten angehalten, mit Chinin versorgt, der Reis wurde durch Tee ersetzt, einheimische Seidenkokons verwertet. Im Fischerdorf Moschatzer wurde ein Palasthotel erbaut. Schweizer Hoteldirektoren und Färbermeister, Seidenweber und Köche wurden engagiert. Kinder müssen in 12-Stunden-Schichten arbeiten, die 10-Jährigen werden mit einem halben Kran oder circa 15 Rappen täglich, die größeren mit 2 Kran täglich entlöhnt, aber dafür werden die begabtesten unter ihnen in Abendschulen zu perfekten Webern und Spinnern, sogar Vorarbeitern ausgebildet und vieles andere mehr. Ich verbrachte die Nacht bei einem Schweizer. Seine Frau kochte uns Kaffee, während wir in der feuchten Schwüle auf der Terrasse saßen und ich mir erzählen ließ über Land und Leute und den Segen der Fortschrittsarbeit. Denn in 4 Jahren seit meinem letzten Besuch hatte sich viel verändert. Am nächsten Morgen verließ ich Mosandaran. Das Kaspische Meer blieb zurück, die Dschungel öffneten sich. Keine Strohdächer mehr, keine Reisfelder, keine Tierschädel auf Hägen. Dann hörten die Tabakfelder auf und damit die Besitzungen des Schahs. Dann die Maisfelder, die den Bauern geblieben waren. Noch gab es Weiden irgendwo, in einer sanften Hügelmulde, ein Dorf, Bäume, Brot. Auf der Straße ging ein blondbärtiger Mann in hohen Stiefeln, die Hacke über der Schulter. Ich hielt den Wagen an. Der Mann, blauäugig, antwortete karg, auf Russisch. Jawohl, er war von drüben gekommen, aus Russland, mit anderen Muschiks. Sie hatten daheim nicht mehr leben können. Die Rotgardisten hatten ihnen die letzte Kuh genommen und die Kreuze und Heiligenbilder aus ihren Hütten. Jetzt hatten sie hier in Iran ein neues Dorf. Es gab Schwarzbrot und Honig. Ob wir welchen kaufen wollten? Aber es gab keine fahrbare Straße zum Dorf und dem Russen war es recht, als wir uns trennten und ich meinen geraden Weg fortsetzte. Nach Osten, einem weiten Horizont entgegen. Die Luft wurde dünn und trocken. Ein heißer Wind erhob sich. Jetzt gab es keine Bäume mehr, kein Gras, kein Feld, kein Dorf, keine Hütte, keinen Zaun, kein Wasser. Die Erde wurde gelb. Der blasse Himmel senkte sich plötzlich wie ein schwerer Baldachin, unter welchem alles Leben erstickte, und im rasch hereinbrechenden Abend färbte er sich violett und schwefelgelb, rostbraun, feuerrot. Das Schauspiel war schön, aber beklemmend wie eine Vision der höllischen Komödie. Und ich wusste jetzt, was mich vorher Bücher und Landkarten nur ungenügend gelehrt hatten, dass ich die tropische Senkung des Kaspischen Meeres verlassen hatte und die Turkmenensteppe betrat, den Anfang jener riesigen Steppen und Wüsten, die sich hinziehen durch ganz Zentralasien bis in den fernen Osten. Und ich sah diesen Bereich zum ersten Mal. Heimat der Nomaden, der schwarzen Zelte, der Jurten. Aber in Iran waren die Nomaden zur Sesshaftigkeit gezwungen, im Rahmen des Fortschrittsprogramms die Stämme ihrer Führer beraubt und beinahe schon ausgerottet. Und die Teppiche der pendinischen und Theke-Turkmenen, ihre bunten Satteltaschen und Zeltstreifen, ihre schnellen Pferde? Zu meiner Linken sah ich, an einem Horizont, der jetzt erloschen und bleifarbig war, ein paar elende Ziegenfilzzelte und die sonderbar gravitätischen Silhouetten einiger magerer Kamele. Ein Hund bellte. Und von der Kaspisee her, aus Westen, kamen mit langsamem Flügelschlag weiße Geier. Das war alles. Die Steppe breitete sich aus in Ödnis, Schweigen. Die Hitze war tödlich. Die Nacht vereinigte sich mit diesem Anfang Asiens zu einer düsteren Vision. Da tauchte vor mir, in gerader Linie, unzweifelhaft also am Ende meines Wegs, Gumbad-i-Gabuz auf. Der Mongolenturm, Grabmal eines Khans, gigantisch und schlicht, und ich dachte nicht darüber nach, ob im Gehäuse seines spitzen Dachs noch der gläserne Sarg hänge, wie die Legende der Steppe es will. Mir genügte das überwältigende Wahrzeichen des Menschen, der die Armut und allen menschlichen Maßen abholde Größe der Steppe nicht gefürchtet hatte. Ich atmete tief und versuchte, trotz allem das Leben zu grüßen. Abschied von Leopold Wiehl. Seit der Abreise von Leopold Wiehl habe ich schon genug Erfahrungen gemacht, um ein Buch damit zu füllen, aber auch genug, um zu wissen, dass es nur ein kleines Tagebuch werden wird. Denn das Schreibpapier könnte mir ausgehen oder die Maschine zerbrechen und vielleicht fressen die großen Termiten auch Farbbänder. Meistens hat man keinen Ort, wo man für eine Weile allein sein und nachdenken könnte. Und vielleicht ist es überhaupt gefährlich, nachzudenken, so wie es gefährlich ist, ohne Tropenhelm auszugehen, sogar wenn der Himmel immer grau ist und man die Sonne nicht sieht. Und seitdem ich in diesem Land bin, war der Himmel immer grau. Die Menschen, die ich hier treffe, denken nur nach, wenn ihnen schwer ums Herz ist oder wenn sie sich krank fühlen. Und dann endet es häufig mit Trinken. Andere trinken immer und machen das Klima für alles verantwortlich oder den Krieg. Aber es gibt auch solche, die gar nichts trinken. Entweder sind sie Missionare oder Leute, die trotz des Klimas immer gesund sind und selbst während des Krieges den Mut nicht verlieren. Bei einem solchen Manne wohne ich jetzt. Ich kenne ihn erst seit 2 Tagen. Er redete mich an, als ich mit einer Taschenlampe vom Fluss heraufkam und fragte mich, ob ich schon ein Bett für die Nacht habe. Denn es gäbe nicht viele Betten im Ort und essen müsse ich auch. Im Ersten Weltkrieg war er Kommandant. Jetzt kauft er bei den schwarzen Palmfrüchte ein und beginnt auch Kaffee zu pflanzen. Er lebt ganz allein und hat einen Lastwagen. Seine Frau und sein Sohn sind in Belgien. Einmal hat er Nachricht von ihnen bekommen durch das Rote Kreuz und weiß, dass der Bub in die Schule geht und dass sein Bruder Kriegsgefangener in Deutschland ist. Er sagt, wenn er gewusst hätte, dass der Krieg kommt, hätte er seine Frau nicht nach Brüssel geschickt, aber sie war krank. Natürlich hätte sie auch in Leopold Wiehl operiert werden können. Er hat mich gefragt, ob ich während des Krieges im Kongo bleiben werde, und ich weiß es wirklich nicht. Daran habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr viel nachdenke. Was hätte es auch für einen Zweck? Es hängt nicht von mir ab, ob ich ein Visum für ein anderes Land bekommen werde und ob noch Schiffe fahren können oder Flugzeuge. Wenn ich nachdenke, habe ich Heimweh, und das kenne ich schon. Man wacht mitten in der Nacht auf und weint, weil man geträumt hat. Hier gibt es Leute, die schon seit 3 Jahren Heimweh haben, denn die Diensttermine sind meistens 3 Jahre. Aber jetzt können die, welche am Ende ihres Termins sind und ein Anrecht auf 6 Monate Urlaub haben, nicht nach Hause und man schickt sie zur Erholung nach dem Kap. Übrigens ist das Klima jetzt nicht so schlimm. Es ist gute Jahreszeit. Und in Leopold Wiehl war es sogar kühl. Man konnte abends einen Sweater oder eine Jacke vertragen und viele Leute waren erkältet. Ich kann mich an sehr schöne Abende in Leopold Wiehl erinnern. Um 6 Uhr fuhr man manchmal hinaus, ein kleines Stück flussabwärts bis zur Corniche. Von dort konnte man die Wasserfälle übersehen und warten, bis die Sonne wie ein großes gelbes Feuer im schwarzen Fluss versank. Das ging immer sehr schnell. und auf der Heimfahrt waren am Waldrand die weißen Schwärme der Eintagsfliegen so dicht, dass es im Scheinwerferlicht aussah, als schneie es und man den Scheibenwischer brauchte. An der Wegkreuzung außerhalb der Stadt oder vielmehr zwischen Leopoldwil und dem älteren Teil, den man Leo II nennt, hielten wir manchmal bei der Auberge du Petit Pont und tranken Kaffee. Um diese Zeit waren immer viele Leute dort. Angestellte und Beamte mit ihren Frauen und auch viele belgische Soldaten und belgische und englische Flieger und Offiziere. Aber mittags, wenn ich mit einem Freund hinausfuhr, um Spiegeleier und Speck zu essen, waren wir die einzigen Gäste, weil die Mittagspause in Leo zu kurz ist und die Leute nach dem Essen schlafen wollen. Madame Therese, die Wirtin von Petit Pont, hat einen Gemüsegarten und Hühner und Schweine, darum ist das Essen bei ihr immer sehr gut. In Leopoldwil ging ich auch oft auf das Flugfeld, wenn die großen Flugzeuge aus Südafrika ankamen oder zum Presseattaché auf dem englischen Konsulat oder auf die Zeitung, für die ich Artikel schrieb, und sehr oft fuhr ich im kleinen Motorboot über den Fluss nach Brazzaville, dort ist das Hauptquartier von General de Gaulle. Und ich ging immer zur Radiostation. Sie nehmen dort die Morsemeldungen der Agenturen so schnell auf wie in London oder New York und wir bekamen die Nachrichten ebenso schnell. Überhaupt wurde in Brazzaville ganz anders gearbeitet als in Leo und es schien nur Offiziere und Soldaten zu geben. Die Zivilbevölkerung bemerkte man gar nicht. Manchmal glaubte ich, ich sei lieber in Brazzaville, aber wenn ich abends nach Leo zurückkam und meine Freunde wieder traf, war ich wie zu Hause. Mir scheint, wenn ich jetzt daran zurückdenke, dass ich Heimweh nach Leopoldwil habe, obwohl ich vielleicht nicht hätte dort leben können. Man sagt, es sei eine Stadt von Händlern und Kleinbürgern und ich kenne dort Menschen, die an einer erstickten Sehnsucht langsam sterben wie an einer Krankheit. Es ist gefährlich, daran zu rühren. Aber dann, wovon leben wir Menschen? In Europa, wo das Leben besser und reicher war, sterben sie jetzt zu Tausenden in unseren Ländern am Elend des Krieges und Abertausende sind bereit für den Heldentod, andere möchten fort, um nur irgendwo in Frieden ein neues Dasein zu beginnen. Aber ich habe mitten im Frieden Menschen gesehen, die in großen Städten so elend waren, dass es ihnen das Herz brach. Und ich spreche nicht von den Armen. Kürzlich zeigte man mir in Leopoldwil einen Brief aus Chicago, darin stand: Es geht uns gut, wir leiden keinen Mangel, aber diese Stadt ist furchtbar, es gibt zu viele Steine. Und man sagte mir, aber hier im Kongo gibt es zu viel Grün. Wenn ich Ihnen so zuhöre, wage ich es nicht mehr, einen Rat zu geben oder eine Hoffnung auszusprechen. Und wenn ich von den vielen Orten erzähle, die ich schon geliebt habe und von denen mir der Abschied schwer wurde, glaubt man mir nicht. Heimweh nach Leopoldwil? Sagten sie. Du wirst es schnell vergessen haben. Aber so haben sie auch in Kabul geredet, in Baku, in Tallinn, in Teheran, Ankara, Beirut, Aleppo, in Lissabon und in vielen anderen Städten. Und ich habe Heimweh nach dem Nebel von Nantucket und den Reben von Kabul und darf nicht daran denken, welche Jahreszeit es jetzt zu Hause ist. Hier sagen sie nie Sommer oder Herbst, sondern sprechen nur von der trockenen Jahreszeit oder von der guten und schlechten und rechnen nur nach Jahren, bis ihr Termin abgelaufen ist. Und doch, wie konnte man sich plötzlich wunderbar trösten? In Leopoldwil gab es einen Spaziergang am Rande der Stadt, wo an einem Sandweg erst ein paar neu bewohnte Häuschen stehen. Des Nachts im Mondlicht wurden die Wiesen dahinter zu einer großen, weiß im Weltall schimmernden Ebene. Die Palmstämme schwebten darüber und warfen keine Schatten. Man konnte gehen und gehen und die Stadt vergessen und den Krieg und dass es einen nächsten Tag geben würde. So leicht und taufrisch war die Nacht, so schmerzlos war es zu atmen, so glücklich war man. Jetzt bin ich in einem Kongo-Posten, der 7 Tage flussaufwärts von Leopoldwil entfernt ist und wo es nur 45 Europäer gibt. Sie sind Kaufleute und treiben für ihre Gesellschaft Handel mit den Eingeborenen oder sie haben kleine Plantagen und das Leben ist für sie sehr hart. Aber der Ort ist schön, wie ein Palmengarten. Einmal in der Woche kommt ein Flugzeug von Leopoldwil nach Stanleyville hier vorbei und zweimal im Monat ein Dampfer. Eine Straße gibt es nicht, weil der Urwald viel zu dicht ist. Als der Direktor der Otraco in Leopoldville mir eines Tages sagte, dass er für den nächsten Morgen ein Ticket de Service auf dem 800-Tonnen-Dampfer für mich habe, wusste ich noch nicht, was es bedeutet, so weit ins Innere zu gehen. Ich begriff nur, dass ich abreisen musste und wieder ganz allein sein würde. Ich freute mich überhaupt auf nichts. Und es war doch meine Arbeit, das Innere der Länder kennenzulernen und sie aufrichtig zu lieben, um sie für andere Menschen beschreiben zu können. Und ich hatte es doch selbst so gewollt. Aber so ist man, immer feige und fürchtet jeden Schmerz. Und doch ist er mit jener Freude verbunden wie ein Geschwister, die ich am weißen Weltrand von Leopoldville empfand und immer wieder erkenne.
Die Schauspielerin Bibiana Beglau mit zwei Reisereportagen der Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach. Die vollständige Lesung mit 10 weiteren Berichten ist unter dem Titel Liebeserklärungen einer Reisenden im Zürcher Verlag Kein und Aber veröffentlicht worden und ist im Handel erhältlich.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.